Neues Jahr, neuer Podcast und vielleicht neue Pläne? Wie wär's mit Wellness statt Alltag? Oder gesund genießen und trotzdem schlemmen? Einfach mal richtig ausspannen oder so richtig was erleben. Auf AIDA kann jeder Urlaub machen, wie er will. Action, Auszeit, WeTime, Showtime, schlemmen und entspannen. Alles auf einer Reise. Vom Sonnenaufgang bis zum Sundowner. Jetzt entdecken. Im Reisebüro oder auf aida.de.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan und Servus Podcast-Ehefrau Franziska Singer.
Servus Philipp, ich freue mich wieder da zu sein.
Vielleicht bevor wir einsteigen, direkt erstmal eine wichtige Frage. Wusstest du eigentlich, dass wir ganz schlimmen Streit haben, also wir beide?
Wir beide?
Ja.
Nee, wieso?
Ich bin jetzt von mehreren Leuten online darauf angesprochen worden, dass es wohl einen Reddit-Eintrag gibt, wo irgendwie über Podcast-Gerüchte gesprochen wird. Ja. Und da steht drin, dass wir ganz argen Streit haben und nicht mehr miteinander reden.
Ach so. Gut, nee, ne? Das war mir tatsächlich nicht bewusst.
Ich habe mich auch gefragt, wo das herkommt, ob wir vielleicht mit einem anderen Podcast verwechselt wurden. Man weiß es ja nicht in der True Crime Welt. Aber also wie ihr seht, wir reden zumindest im Podcast miteinander. Danach schreien wir uns wieder an, wenn die Aufnahme vorbei ist.
Okay, wenn du das sagst, dann können wir das gerne ausprobieren, aber ist jetzt eigentlich nicht so mein Ding.
Nee, also es ist Wahnsinn. Ich finde, das ist wieder ein gutes Zeichen dafür, nicht alles zu glauben, was im Internet steht. Und ich würde auch wirklich gerne wissen, wie dieses Gerücht entstanden ist. Ich weiß es nicht, aber da wir jetzt hier beide mal zusammen sind, wir reden miteinander.
Vielleicht durchaus. Haben wir vergessen, irgendwas voneinander zu liken oder so.
Ja, Hast du mir bei Instagram entfolgt, Franziska? Ohne, dass
ich
es gemerkt habe. Okay, gut. So entstehen solche Gerüchte nämlich. Für diejenigen, die noch niemals von dir gehört haben, was ich mir fast nicht vorstellen kann.
Naja, vielleicht hört jemand zum ersten Mal rein.
Genau, vielleicht, wenn ihr das erste Mal reinhört. Franziska ist Schauspielerin, Podcasterin, du machst schon ziemlich lange, darfst ein bisschen Mord sein, einen österreichischen True Crime Podcast.
Ja, es sind jetzt auch bald schon 5 Jahre.
Wirklich?
Ja.
Boah, die Zeit fliegt. Und der Trend geht ja zum Zweitpodcast, ist ja bei mir auch so. Ich habe auch mit dieser einen Moment einen Zweitpodcast und du auch. Erzähl vielleicht mal ein bisschen darüber.
Ich bin dir da aber ein bisschen voraus gewesen. Ich habe schon zuerst angefangen damit.
Ja, du hast den Trend gesetzt. Ich gebe es zu. Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja, stimmt, natürlich. Mein zweiter Podcast heißt Liebesgeschichte und es geht um die Geschichte von Liebe und Sex und Beziehungen. Also eben alles in einem historischen Kontext und du hast mir auch schon ein paar Mal deine Stimme geliehen.
Das stimmt. Ich kriege dann manchmal so Schweinskram-Texte, die ich dann vortragen muss.
Ich schicke dir gar nicht die schlimmen Sachen, aber wenn du möchtest.
Nee, ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich da habe. Also hört unbedingt rein. Es ist sehr unterhaltsam. Ich finde, man lernt immer was in den Folgen, aber es ist nicht so ein Bildungspodcast im klassischen Sinne. Es ist sehr humorvoll. Ich mag das sehr gern.
Es ist keine Universitätsvorlesung, aber es ist schon alles sehr gut recherchiert, auch von meinen Rechercheassistentinnen. Und genau, wir machen uns da auch sehr viel Mühe damit das ordentlich gemacht ist, ja, damit sich da wenig Leute beschweren können.
Ja, irgendwer beschwert sich immer. Die Erfahrung haben wir beide, glaube ich, auch schon gemacht. Aber ich finde es auch mal ganz schön, es geht dir wahrscheinlich auch so, auch mal noch was anderes zu machen außer True Crime. Das ist für die Seele auch mal ganz schön, finde ich.
Ja.
Ne?
Ja,
so.
Definitiv. Und ich fand Geschichte immer schon wahnsinnig spannend, auch in der Schule schon, wobei der Geschichtsunterricht war jetzt nicht immer so toll. Und ich hatte so Bock, irgendwie einen geschichtlichen Podcast zu machen. Und da gibt's aber schon so viele und ich wollte nicht einfach noch einen machen, der so ist wie alle anderen. Und dann habe ich mir gedacht, aha, aber es gibt keinen über die Geschichte von Liebe und Sex und Fetischen. Und dann habe ich mich daran gemacht, das zu recherchieren.
Sehr gut. Ja, es hilft auch mal, sich mit anderen Themen zu beschäftigen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Gerade wenn wir wieder so einen Fall wie heute irgendwie vor der Brust haben, weil das kann man vielleicht schon mal sagen, ist jetzt nicht unbedingt ein Gute-Laune-Fall. Ich habe den Fall schon länger auf meiner Liste gehabt. Übrigens, apropos Liste, ich muss es nochmal sagen, ich brauche immer noch keine Fallvorschläge, weil diese Liste ist sehr lang und ich muss sie erst abarbeiten. Es ist ganz lieb, dass ihr mir immer alles schreibt, aber ich kann das gar nicht alles umsetzen. Also ich melde mich nochmal, wenn ich wieder Platz auf der Liste habe, dann könnt ihr gerne wieder neue Vorschläge schicken. Ich hatte tatsächlich vorher von diesem Verbrechen noch nie gehört und ich finde es vor allem in der heutigen Zeit, in der aktuellen Zeit, in der wir uns gerade befinden, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern Europas, umso wichtiger, über diese Dinge zu sprechen. Inhaltswarnung: In dieser Folge streifen wir die Themen Rassismus, Antisemitismus, sexualisierte Gewalt und auch Suizid. Wenn euch diese Themen Schwierigkeiten bereiten, dann könnt ihr diese Folge überspringen. Fast alle Namen bis auf den des Täters habe ich geändert. Bist du bereit für diesen Fall?
Immer. Ich bin wahnsinnig gespannt. Also mit dieser Einleitung weiß ich jetzt gar nicht, was mich erwartet.
Ja, wir werden gleich noch drüber sprechen, ob ich deine Erwartungen erfüllen konnte. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal direkt rein in den Fall. Der Abend des 15. März 1996 in Rade am nördlichen Rand des Ruhrgebiets ist für diese Jahreszeit ungewöhnlich kalt. Viele Menschen, die in dem kleinen Stadtteil von Dorsten leben, verbringen ihre Zeit deshalb entspannt zu Hause. So auch Ingrid Weimann, die hier mit ihrer erwachsenen Tochter Julia in einer Wohnung im ersten Stock eines ruhigen Mehrfamilienhauses wohnt. Ingrid sitzt gerade vorm Fernseher, als gegen 18.30 Uhr Michael Korsten, der Freund ihrer Tochter, in die Wohnung kommt. Eigentlich wohnt der 26-Jährige bei seinen Eltern in Bottrop, übernachtet aber oft bei Julia und ihrer Mutter Ingrid. Der gelernte Elektriker macht gerade eine Umschulung zum Offset-Drucker und hat mal wieder einen langen Tag hinter sich. Nach einer kurzen Begrüßung verschwindet er in Julias Zimmer und Ingrid widmet sich wieder dem TV-Programm. Um 21 Uhr geht sie in ihr Schlafzimmer und schaut im Bett noch ein bisschen Fernsehen, bis ihr die Augen zufallen. Kurz vor Mitternacht wird Ingrid plötzlich vom lauten Schellen der Klingel aus dem Schlaf gerissen. Bestimmt ist das wieder die Nachbarin, denkt sie sich. Die arbeitet nämlich bei einem Schnellimbiss und klingelt manchmal noch bei ihr, wenn sie von der Arbeit kommt und bei den Weimanns noch das Licht brennt. Aber als Ingrid durch den Türspion der Wohnungstür schaut, ist der Hausflur leer. Also muss jemand unten an der Haustür sein. Verschlafen drückt Ingrid den Türöffner und schaut aus ihrer Wohnung im ersten Stock durch das Treppenhaus nach unten. In der Haustür sieht sie einen etwas größeren, stämmigeren Mann mit dunklem Haar, der im Türrahmen stehen bleibt. Mit der linken Hand hält er die Tür auf, die rechte Hand hat er hinter seinem Rücken. Er habe auf dem Hof einen roten Ford Sierra angefahren, erklärt der Fremde. Ingrid erschrickt kurz. Genauso ein Wagen fährt auch sie. Ein Moment, sagt sie und verschwindet wieder in der Wohnung. Irgendwie ist ihr der Mann suspekt. Also weckt sie ihre Tochter Julia und deren Freund Michael, der sich schnell bereit erklärt, das Gespräch mit dem Fremden zu übernehmen. Als Michael in den Hausflur tritt, schließt Ingrid die Tür hinter ihm. Sie glaubt, dass sich die Situation jetzt schon irgendwie aufklären wird. Doch dann hört sie plötzlich zwei laute Schüsse. Danach ist es ganz still. Ingrid bekommt mit, dass wenige Sekunden später ein Auto wegfährt. Sie hat so große Angst, dass sie sich nicht traut, ihre Wohnungstür zu öffnen. Irgendwer im Haus wählt die 110. Als die Polizei wenige Minuten später an dem Mehrfamilienhaus eintrifft, bietet sich den Beamten ein grausames Bild. Michael Korsten liegt im Treppenhaus in einer Blutlache. Sein Oberkörper ist komplett zerfetzt. Während die Spurensicherung den Tatort begutachtet, werden Ingrid und Julia Weimann bis in die Morgenstunden befragt. Als erstes versuchen die Ermittler zu klären, ob Mutter und Tochter Weimann etwas mit dem Mord an Michael zu tun haben. Doch dieser Verdacht lässt sich schnell zerstreuen. Denn Julia Weimann ist sich absolut sicher, dass sie weiß, wer hinter dem Mord an ihrem Freund steckt. Und auch ihre Mutter Ingrid hat einen furchtbaren Verdacht.
Um Himmels Willen, was für ein Schock muss das sein, wenn der Partner, beziehungsweise quasi der Schwiegersohn, vor der eigenen Tür ermordet wird. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass die Frau auch ein Riesenschuldgefühl dann trägt.
Ja, natürlich.
Ja, weil sie hat den ja da rausgeschickt quasi. Also natürlich ist sie nicht schuld, ja, aber das Gefühl hat man, glaube ich, sehr schnell. Kommt das für Julia, also die Partnerin, völlig aus heiterem Himmel oder gab es in letzter Zeit irgendwie Stunk mit jemandem?
Ja, also Julia ist sich absolut sicher, dass da jemand dahinter steckt und dass sie auch den Namen kennt. Also es gibt eine Vorgeschichte. Mhm. Im Prinzip, als sie die Schüsse hört, weiß Julia Weimann, dass jetzt der Moment gekommen ist, vor dem sie und Michael sich so lange gefürchtet haben. Nun hat er ihn doch erwischt, der Irre. Schon vor Jahren war Michael bei der Polizei und hatte versucht, den Beamten zu erklären, dass sein Leben in Gefahr ist. Doch das hatte damals niemand so richtig ernst genommen. Jetzt ist sein und Julias schlimmster Albtraum wahr geworden. Schon lange hatte Michaels ehemaliger Kumpel Thomas gedroht, ihn früher oder später zu finden und umzubringen. Also genau das, was du gerade meintest, gab es da Stunk? Ja, da gab es definitiv Stunk. Jetzt ist aus dieser Drohung Wirklichkeit geworden. Um zu erklären, wie es dazu kommen konnte, müssen wir jetzt kurz mal darauf schauen, was Julia Weimann in dieser Nacht den Ermittlern erzählt bei ihrer Befragung. Michael Korsten, der zum Zeitpunkt seiner Ermordung seit 3 Jahren mit Julia Weimann zusammen ist, ist eigentlich ein eher unpolitischer Mensch. Also so wird er zumindest von Zeugen beschrieben. Mhm. Irgendwann in den 80ern, also weit vor der Tat, lernt er noch als Jugendlicher Thomas Lemke kennen. Der hält damals in seinem Keller in Gladbeck vor so 3 bis 4 Zuschauern lange Reden über die bösen Ausländer, die den guten Deutschen die Jobs wegnehmen.
Wie alt sind die beiden da? Sind die gleich alt?
Die sind ungefähr gleich alt, also es ist noch so Teenager-Alter, 16, 17, so die Zeit rum. Ja, also liegt zu dem Zeitpunkt halt schon ein bisschen länger zurück. Und Michael ist damals halt arbeitslos und das verfängt so ein bisschen bei ihm. Ne? Also so dieses einfache Narrativ, die Ausländer sind daran schuld, dass ich keinen Job habe, das gefällt ihm irgendwie, damit kann er sich identifizieren. Ja. Und bald rennt auch Michael sowie Thomas Lemke im typischen Neonazi-Outfit der damaligen Zeit herum. Also Haare kurz geschoren, Doc Martens, Springerstiefel, Fred Perry Polo mit Lorbeerkranz und Bomberjacke. Doch als Michael etwa 19 ist, lernt er Simone kennen und die beiden werden ein Paar. Simone wird das Verhältnis der beiden Kumpels später so beschreiben. Der Thomas ist dem Michael hinterhergelaufen wie einer Freundin, die nichts mit ihm haben will. Denn ein Nazi wie der Thomas wollte der Michael nicht sein. Simone und Michael haben immer wieder Streit wegen seiner Freundschaft zu Thomas und irgendwann schafft sie es, dass Michael sich mehr und mehr von der rechten Szene und damit auch von Thomas löst. Doch der ist damit gar nicht einverstanden. Irgendwann in einer Nacht im Jahr 1989 fährt Michael dann doch wieder zu Thomas, was seiner Freundin Simone natürlich nicht passt. Also folgt sie ihrem Freund. Als sie in den Keller von Thomas Lemke kommt, spielt sich vor ihren Augen eine unglaubliche Szene ab. Ihr Freund Michael sitzt gefesselt auf einem Stuhl und Thomas Lemke hält ihm eine abgesägte Schrotflinte in den offenen Mund. Als Lemke Simone sieht, knurrt er sie an: Verpiss dich, du Schlampe. Es ist Simone, die ihren Freund Michael danach überredet, zur Polizei zu gehen und seinen Ex-Kumpel Thomas anzuzeigen. Also der wollte das erst nicht so, aber da hat sie glücklicherweise dann ihren Einfluss so ein bisschen geltend gemacht. Und so landet Thomas Lemke vor Gericht. Wegen der Bedrohung und Nötigung von Michael, aber auch, weil er seine damalige Freundin geschlagen und 2 in Deutschland illegale Shotguns in einem Grab versteckt hatte.
In einem Grab?
Ja. In dem Grab seiner Tante. Da kommen wir gleich nochmal zu, warum auch immer.
Wohnt er gleich neben dem Friedhof? Oder wie kommt man denn auf sowas?
Ich vermute, in Gräbern wird nicht nach Waffen gesucht. Also er hat es da irgendwo am Grab verbuddelt. Ich finde es auch ein sehr interessantes Versteck. Und vielleicht noch kleiner Side-Fact. Er hat sich diese beiden Shotguns aus Österreich besorgt. Wenn ich mich richtig erinnere, waren damals so Shotguns, so Schrotflintendinger sehr angesagt in Österreich und auch relativ einfach zu bekommen. Ich glaube, da hast du auch schon mal einen Fall drüber gemacht und ich habe auch mal in meinem Buch, glaube ich, drüber geschrieben.
Mit dem Ronny.
Genau, der Bankräuber Ronny, der auch mit der Shotgun um sich geschossen hat. Und in Deutschland waren die eben damals schon illegal und das ist halt ein weiterer Grund, weswegen der Thomas Lemke dann vor Gericht gelandet ist. Das Gladbecker Gericht verurteilt Lemke deshalb zu 14 Monaten Haft und weiteren 21 Monaten Jugendstrafe durch die widerrufene Bewährung aus einer vorherigen Verurteilung. Also er ist schon mal auf Bewährung rausgekommen und das wird dann sozusagen addiert. Schuld an dieser Strafe ist aber aus Thomas Sicht natürlich nicht er selbst, sondern sein damaliger Kumpel Michael Korsten. Das war Verrat und das ist das Niederträchtigste, was man tun kann, wird Lemke später sagen.
Ja, also ich würde mal sagen, einen Freund fesseln und ihn beinahe erschießen ist vielleicht der gröbere Verrat.
Ja, aber das sieht er tatsächlich anders. Er hat auch dann später nochmal gesagt, das wäre so in der Szene, in der sich die beiden bewegt haben, gang und gäbe gewesen. Das wäre alles nur ein Spaß gewesen und er konnte gar nicht verstehen, warum der Michael sich da so angestellt hat.
Ja, also finde ich jetzt nicht besonders lustig. Und Selbstreflexion ist ihm in diesem Moment fremd.
Ja, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Mhm. Also es sind immer alle schuld, nur nicht er selbst. Also das wird sich auch so ein bisschen durch diesen ganzen Fall ziehen. 1993 kommt Thomas Lemke dann wieder raus aus dem Knast. Kurz darauf hängen überall in Michael Korstens Heimatstadt Bottrop Fahndungsplakate mit seinem Gesicht zusammen mit den Worten Faschist und Verräter und der Aufforderung, Michael Vernunft beizubringen. Obwohl die Steckbriefe im Stil der Antifa-Designs sind, ist Michael völlig klar, dass nur sein Ex-Kumpel Thomas dahinter stecken kann. Später kommen dann auch noch anonyme Anrufe dazu, in denen Michael mit verstellter Stimme bedroht wird. Kurze Zeit später, da ist Michael bereits mit Julia Weimann zusammen, erfährt er, dass sein Name auf dem ersten Platz einer Todesliste steht, die in Neonazi-Kreisen kursiert. All das erzählt Julia Weimann den Ermittlern noch in der Nacht, in der ihre große Liebe Michael Korsten ermordet wurde. Also es ist...
Boah, die machen wahrscheinlich auch Augen.
Ja, es ist so ein bisschen Mord mit Vorwarnung, könnte man fast schon sagen an dieser Stelle. Währenddessen haben zwei Ermittler die furchtbare Aufgabe, Familie Korsten in Bottrop über die Ermordung von Michael zu informieren. Noch bevor die Polizisten an der Tür irgendetwas sagen können, fragt Michaels Mutter sie, ist der Michael erschossen worden? Das heißt, die hat auch schon geahnt, dass da was passieren könnte. Auch sie erzählt den Ermittlern von einer verstellten Stimme, die sich bis vor 3 Monaten regelmäßig bei ihnen gemeldet und mit dem Tod ihres Sohnes gedroht hat. Michaels Mutter hat immer befürchtet, dass diese Drohung eines Tages Wirklichkeit werden. Auch sie ist sich sicher, dass es nur einen Mann geben kann, der ihren Sohn bedroht und am Ende ermordet hat. Thomas Lemke.
Haben die das eigentlich der Polizei gesagt? Ja, also die haben, okay, die haben es gemeldet, dass das alles passiert ist. Aber wahrscheinlich hat die Polizei da mal wieder nichts tun können, solange noch nichts passiert ist. Es ist ja ganz oft so.
Ja, auch das wird halt später Teil der Diskussion natürlich sein. Rückschaufehler ist ja immer so ein Ding, jetzt im Nachhinein zu sagen, man hätte das wissen müssen. Aber es ist mir zumindest wichtig festzuhalten, dass diese Tat jetzt nicht völlig im luftleeren Raum passiert ist. Ne? Also es gab durchaus Warnzeichen und man muss schon sagen, dass Thomas Lemke auf dem Radar der Behörden sein musste, allein schon durch seine Vorstrafen. Und außerdem besteht also zum Zeitpunkt des Mordes schon seit fast einem Jahr ein Haftbefehl gegen ihn, weil er einen Gerichtsprozess geschwänzt hat. Also er war mal wieder angeklagt worden und in diesem Prozess sollte es unter anderem um die Steckbriefe mit dem Foto von Michael Korsten gehen. Also es ist nicht so, dass die Behörden völlig untätig waren. Es wurde Anklage gegen ihn erhoben. Also Michael hat sich auch selber immer wieder bei der Polizei gemeldet. Aber Lemke ist halt einfach nicht erschienen zu dem Gerichtsprozessstart. Und es ist den Behörden die ganze Zeit nicht gelungen, ihn aufzuspüren. Mit, wie man jetzt sagen muss, tödlichen Folgen. Jetzt allerdings, wo Michael Korsten tot ist, geht alles auf einmal ganz, ganz schnell. Durch einen Tipp aus Lemkes Familie finden die Ermittler schnell heraus, wo der Verdächtige sich versteckt. Bei seiner Freundin Bianca Wollers in Altena im Sauerland. 2 Tage später wird Thomas Lemke dort ohne Widerstand festgenommen.
Eine Freundin oder tatsächlich seine Freundin?
Seine Freundin. Also es war auch bekannt, dass die zusammen sind. Ja, wie romantisch die Beziehung ist, dazu kommen wir gleich noch. Aber es war bekannt, dass die zusammen sind. Und man wusste auch ihre Adresse. Also es war jetzt nicht, es war jetzt kein das Hexenwerk, ja, dass er sich eventuell da verstecken könnte. So.
Ja, und was ich mich ja immer wieder frage, ist, wie kommt so jemand zu einer Freundin? Also ich ging jetzt auch irgendwie bei allem, was du so erzählt hast, davon aus, dass es eher so der Typ Incel ist. Aber der hat tatsächlich eine Freundin und ist mit der schon längere Zeit zusammen.
Der hat sogar mehrere Freundinnen, auch das erzähle ich gleich noch, weil er scheint eine sehr beeindruckende Wirkung auf Frauen gehabt zu haben.
Bin ja auch mal gespannt, was das für Typen sind.
Ja, genau. Also das wird gleich nochmal eine Rolle spielen. Wir können ja erstmal gucken, was jetzt in den nächsten Tagen und Stunden passiert, direkt nach der Festnahme. Lemke selbst schweigt zu den Vorwürfen gegen ihn, ganz anders als seine Freundin Bianca. Die 26-jährige Altenpflegerin soll einen Tag nach der Festnahme ihres Freundes ebenfalls vernommen werden. Dafür wird sie von einem Polizisten aus Dorsten an ihrer Wohnung in Altena abgeholt. Auf der Fahrt kommt das Gespräch zwischen dem Ermittler und Bianca Wollers zufällig auf eine Frau aus dem Ort, also aus Altena im Sauerland, die seit fast einem Jahr vermisst wird. Eine Frau namens Daniela Kahlenberg. Von einer Sekunde auf die andere wird Bianca kreidebleich. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen, schleudert sie dem Ermittler entgegen, ohne dass der sie irgendetwas gefragt hätte. Doch wenig später berichtet es dann doch aus ihr heraus. Ja, ich war dabei, ich musste es tun. Und dann fängt Bianca Wollers an zu erzählen. Am nächsten Tag ist im kleinen Altena so viel Polizei wie vermutlich noch nie. Neugierig schauen die Nachbarn aus ihren Fenstern auf die Polizeiwagen, die alle in Richtung des Waldes hinter dem Haus von Bianca Wollers fahren. Etwa 500 Meter tief im Wald stoppen die Ermittler. Hier ist die Stelle, von der Bianca den Ermittlern am Tag vorher erzählt hat. Sofort beginnen Spezialisten der Spurensicherung vorsichtig zu graben. Es dauert nicht lange, bis sie fündig werden. Nackt und in Embryonalstellung liegt dort eine Leiche, von der die Natur nicht mehr viel übrig gelassen hat. Untersuchungen ergeben, dass es sich um die Überreste der verschwundenen Daniela Kahlenberg handelt. Als die Ermittler Thomas Lemke mit dem Leichenfund konfrontieren, gibt er sofort zu, dass er die verschwundene Daniela Kahlenberg aus Altena ermordet hat. Auch den Mord an Michael Korsten gesteht er. Und noch einen weiteren Mord, von dem die Ermittler bisher gar nichts wussten, den an Patricia Wright.
Ich musste es tun, hat Bianca gesagt. Aber getötet hat er sie, habe ich das jetzt richtig verstanden? Was musste sie dann tun, außer schweigen? Oder kommen wir da später noch dazu?
Wir kommen da später noch zu, aber ich sage schon mal so viel, sie hat nicht nur geschwiegen, sie war auch direkt an der Tat beteiligt.
Ja, dann lass uns mal das Leben von diesem Thomas näher beleuchten, oder? Ich will wissen, wieso der so geworden ist. Das kommt doch bestimmt nicht so ganz aus dem Nichts.
Nein, es kommt nicht so ganz aus dem Nichts. Und du hast recht, es ist wahrscheinlich wichtig, um zu verstehen, was da passiert, dass wir uns den Lemke mal genauer anschauen. Thomas Lemke wird am 31. Juli 1968 in Gladbeck geboren. Er ist das ungewollte Ergebnis einer Urlaubsbekanntschaft und lernt seinen Vater nie richtig kennen, weil der bei einem Verkehrsunfall stirbt, als Thomas gerade mal ein Jahr alt ist. Seine Mutter ist alleinerziehend und muss bei ihrem Job bei einer Bank irgendwie Geld verdienen. Thomas wächst deshalb teilweise bei seiner Oma und seiner Tante auf. Das Hin- und Hergeschobenwerden macht dem Jungen zu schaffen. Er gilt als schwieriges Kind. Sowohl in der Kita als auch später in der Schule hat er kaum Freunde. Er gilt als Außenseiter, der sich schnell zurückzieht, sobald es nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Später auf der Realschule beginnt Thomas zuzuschlagen, ist in mehrere Schlägereien verwickelt und verweigert im Unterricht die Mitarbeit. Also bis hierhin jetzt nicht völlig Außergewöhnliches, also ne, man würde halt sagen, ein schwieriges Kind. Doch dann lernt Thomas einen älteren Mann kennen, der sein Leben in eine ganz andere Bahn lenken wird. Du musst dir vorstellen, Anfang der 80er gibt es im Ruhrgebiet, wo Thomas aufwächst, eine immer größer werdende rechtsradikale Szene. Dadurch, dass die Region zu der Zeit unter hoher Arbeitslosigkeit, Armut und fehlenden Perspektiven leidet, finden die rechten Ideen dort, gerade bei vielen jungen Menschen, viel Zuspruch. Ein Star dieser Szene ist der damals 60-jährige André Nicolas Louisetti. Louisetti, 1922 in Paris geboren, sagt stolz über sich selbst: Ich bin kein Neonazi, ich bin ein alter Nazi. So, als ob das irgendwas Erstrebenswertes wäre. Der Franzose schließt sich im Zweiten Weltkrieg begeistert der Waffen-SS an und kämpft in Polen und Ostpreußen für die Nazis. 1980 kommt er ins Ruhrgebiet, verkauft in Gladbeck alte Orden und erzählt jungen Leuten von früher. Jungen Leuten wie Thomas, der damals auf der Suche nach einer Vaterfigur und nach einem Sinn in seinem Leben ist. Der alte Nazi füttert Thomas immer größer werdendes Interesse am Dritten Reich, dem Zweiten Weltkrieg und an Adolf Hitler, der schon bald sein Vorbild wird. Menschen, die damals mit ihm zu tun haben, beschreiben Thomas Lemke als nicht dumm, aber erschreckend verblendet. Nach langer Zeit als Außenseiter findet der damals 14-Jährige neues Selbstbewusstsein. Er wird Mitglied in der Viking-Jugend, der damals größten Jugendorganisation der Neonazis. Und übrigens bei der Viking-Jugend war auch der Oktoberfest-Attentäter Gundolf Köhler, über den habe ich in Folge 20 gesprochen, Mitglied. Also das ist ja nicht so eine ganz nette Gang, eine nette, harmlose Gang, in der er da ist.
Nee, definitiv nicht.
Mit 17 gründet Thomas Lemke seine eigene Gang und nennt sie nach ihren Bomberjacken die Bomber. Die Nachwuchsnazis, die sich in einem Schuppen in der Bohlenkampstraße in Gladbeck treffen, beginnen ihre Karriere, in Anführungsstrichen, mit Schmierereien an Hauswänden. Hakenkreuze, SS-Runen und Parolen wie Türken raus gehören zu ihrem Repertoire. Kurze Zeit später schlagen Thomas und seine Kumpels bei einer Musikveranstaltung im Gladbecker Schulzentrum Brauk die Besucher zusammen. Das ist irgendwie, glaube ich, auch so ein 80er-Ding. Das hat es in Gütersloh auch gegeben, wenn man sich mit Leuten unterhält, die damals so Ende der 80er, Anfang 90er so in dieser linken Musikszene unterwegs war, dass es oft dann nach so Konzerten in Kulturveranstaltungen, dann sind dann ein paar Glatzen aufmarschiert und dann gab es irgendwie Schlägerei. Genau, dann gab es Dresche und da sind die Bomber natürlich auch ganz vorne mit dabei. Aber Fäuste reichen ihnen irgendwann nicht mehr. Die Bomber besorgen sich mehrere Schusswaffen, mit denen sie Schießübungen veranstalten. Inzwischen sorgen Thomas und seine Gruppe im wahrsten Sinne des Wortes für so viel Lärm, dass sich sogar der Verfassungsschutz einschaltet und sie beobachtet.
Mir kommt dermaßen ins Kotzen, ich kann es dir gar nicht sagen.
Ja.
Wie geht denn Thomas Mutter damit um? Oder die Oma vielleicht? Also die hat diese Zeit ja selbst auch erlebt. Weißt du das?
Es ist für die Familie ganz, ganz, ganz schlimm, weil die komplett überfordert sind. Und gerade die Mutter spürt halt, dass sie ihren Sohn mehr und mehr verliert. Sie hat schon relativ am Anfang, als das losging, also als Thomas noch so 14 ist, sich Hilfe bei einem Sozialarbeiter gesucht. Doch der beißt sich an dem Jugendlichen und seiner Ideologie im wahrsten Sinne des Wortes die Zähne aus. Also es gibt auch Zeugenaussagen von dem, also die scheinen sogar ein einigermaßen gutes Verhältnis gehabt zu haben. Aber jedes Mal, wenn der Sozialarbeiter eines der rechtsradikalen Argumente von Thomas entkräften kann, kommt der beim nächsten Treffen mit neuen Thesen und Argumentationen zurück. Also er schafft es wirklich nicht, dieses Weltbild irgendwie aufzubrechen. Während seine Mutter und der Sozialarbeiter und auch der Rest der Familie sozusagen ja machtlos dabei zusehen müssen, wird Thomas Lemke immer radikaler und brutaler. Ende Dezember 1985 wirft er zusammen mit seinen Bombern das Fenster einer türkischen Familie ein und schleudert eine selbstgebastelte Nagelbombe in die Wohnung. Dass diese Bombe nicht explodiert, ist nur der Tatsache zu verdanken, dass Thomas und seine Kumpels beim Bau zu festes Klebeband verwendet haben.
Boah. Also echt gerade nochmal Glück gehabt.
Totales Glück gehabt, aber du siehst, sie sind damals schon so radikal, dass sie über Menschenleben gehen. Weil wenn das funktioniert hätte, wären wahrscheinlich Menschen schwer verletzt oder sogar getötet worden. Ja. Die Polizei kommt dem 17-Jährigen damals auf die Schliche und durchsucht im Januar 1986 sein Kinder- bzw. Jugendzimmer. Während die Polizisten dort Propagandamaterial und selbstgebastelte Sprengsätze finden, beleidigt Thomas sie immer wieder antisemitisch. Und auch seine Mutter, die Polizisten hereingelassen hat, beschimpft er als Judensau und Judenhure.
Boah.
Also es komplett zerrüttet in dem Moment irgendwie.
Ja, völlig absurd auch.
Ja, total absurd, aber es zeigt halt schon, dass er in so Bereiche abgeglitten ist, wo man ihn wahrscheinlich wirklich nicht mehr erreicht. Und auch da ist wieder die Mutter ist schuld, weil sie die Polizei reingelassen hat. Kommt nicht auf die Idee, dass er eventuell sich das selbst verdient hat, in Anführungsstrichen, weil er Nagelbomben in fremde Fenster schmeißt.
Ja, er hat ja nichts falsch gemacht, laut sich selbst, ne?
Genau das. Im September 1987 verurteilt das Amtsgericht Gladbeck den mittlerweile 19-jährigen Thomas Lemke wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, versuchter schwerer Brandstiftung, dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Diebstahl, Sachbeschädigung und Volksverhetzung zu einer Jugendstrafe von 21 Monaten Haft, die auf Bewährung ausgesetzt wird.
Wie wir schon wissen, tut das wohl wenig, um ihn zu entradikalisieren oder gar aufzuhalten?
Nein, leider mal so gar nicht. Also man sagt ja Bewährungsstrafe so im Prinzip als Vorwarnung, ne? Mhm. Also wenn du jetzt nochmal Scheiße baust, dann fährst du ein.
Ja klar, aber er hängt ja trotzdem mit denselben Leuten ab wie vorher. Also er ist und im genau selben das Umfeld ist das und
genau.
kommt ja. da nicht raus.
Ja. Ja, man muss auch sagen, dass Lemke einfach wirklich nahtlos weitermacht mit rassistischen und antisemitischen Schmierereien. Inzwischen hat er auch immer eine abgesägte Schrotflinte dabei. Und zwar, die trägt er so in seinem Rucksack mit sich rum. Er hat ein ganzes Arsenal an Waffen angesammelt und auch an Munition, die er beim Grab seiner Tante vergräbt. Das hatten wir eben schon. In seinem Keller veranstaltet Thomas Lemke jetzt auch selbst Vorträge, bei denen er den 3 bis 4 Besuchern, also viel mehr ist da nicht los, von seinen Ideen einer Welt ohne Ausländer erzählt.
Entschuldigung, kann ich ganz kurz sagen? Eine Welt ohne Ausländer.
Merkst du selbst,
das,
ne?
Also wie soll denn das funktionieren?
Suchst du Logik, möchte
ja,
ich dir da nur
ja, entschuldige.
Das ist, ja, ich glaube, also als Außenstehender ist es sehr einfach, da auch mit so einer gewissen Ironie drauf zu blicken und zu denken, so, hey, das kann ja nicht dein Ernst sein, aber er selber ist ja komplett in dieser Welt gefangen und auch schon in Pre-Social-Media-Zeiten hat er sich ja seine eigene Echokammer geschaffen. Ja. Das, was du heute bei Social Media oft findest, dass Leute sich radikalisieren, weil sie in irgendwelchen Gruppen oder Chats unterwegs sind, hat er eben durch seine Kellerrunden, wo dann natürlich nur Leute hinkommen, die sagen, wow, da hast du jetzt aber super recht mit deinen Erkenntnissen.
Natürlich, die bestätigen sich selbst immer wieder gegenseitig und labern dasselbe Zeug hin und her. Also
genau
kommt
das,
ja auch nichts,
genau
da
das.
Kommt ja auch kein frischer Wind irgendwie mal rein. Kein bisschen Vernunft.
Einer eben dieser Besucher, und da schließt sich eben der Kreis, ist Michael Korsten, den Lemke Jahre später ermorden wird. Vorher aber, das habe ich ja gerade schon erzählt, bedroht er seinen ehemaligen Kumpel mit einer Schrotflinte und landet deshalb im Juni 1991 wieder vor dem Gladbecker Amtsgericht. Am ersten Verhandlungstag marschiert Thomas Lemke in kompletter Nazi-Kluft mit braunem Hemd, schwarzer Hose und Stahlkappenschuhen in den Gerichtssaal und streckt den rechten Arm zum Hitlergruß. Der Richter schaut darüber hinweg, so wie er im gesamten Verfahren über Thomas' rechtsextreme Gesinnung hinwegschauen wird.
Der Gruß allein ist ja schon strafbar. Auch
richtig.
Mit dem linken Arm übrigens, wie wir spätestens seit 2024 wissen. Also auch eine Rechts-Links-Schwäche schützt nicht vor Strafe.
Stimmt, da gab es doch mal diesen Nazi, der ganz schlau sein wollte und den linken Arm erhoben hat und dann gesagt hat, aber ich habe ja gar nicht den rechten Arm erhoben.
Ja,
ist
genau. Das ist
eine
Intention.
Schlechte Idee.
Die Intention bleibt die gleiche.
Ja, ich weiß nicht, es scheint irgendwie so eine Art pädagogische Maßnahme von dem Richter zu sein, dass er da so tut, als wäre das nicht geschehen. Also er begründet das später damit, also der Vorsitzende Richter, dass er Märtyrerlegenden am rechten Rand abwehren wollte.
Das ergibt für ihn bestimmt Sinn, wenn er das sagt. Mir persönlich erschließt sich's jetzt nicht.
Naja, das ist ja auch immer so ein bisschen eine Argumentation, wie man mit Menschen umgeht, die halt solche Gesinnungen vertreten. Ja, also wenn man immer wieder da draufhaut im Sinne von, das ist rechts, das ist Nazi, das ist böse, gibt man denen natürlich auch die Möglichkeit, sich als Opfer zu inszenieren. Also deswegen gibt's ja schon häufiger die Argumentation, man sollte das gar nicht tun, dann können die sich nicht inszenieren. Aber er als Richter hat ja auch ein bisschen andere Aufgabe, finde ich.
Ich meine, es ist kein so gutes Zeichen, wenn er ihm das einfach so durchgehen lässt. Es
würde
an der Gesinnung von Thomas nichts ändern, aber es wäre vielleicht ein Zeichen für andere.
Ja, und man muss eben sagen, dass diese Strategie des die Augen zudrücken, also beide Augen zudrückens, nicht so wirklich funktioniert. Denn während der Verhandlung behauptet Thomas Lemke immer wieder, ich stehe nur vor Gericht, weil ich Nationalsozialist bin. Also er macht genau das, was der Richter eben vermeiden wollte. Er inszeniert sich als Märtyrer und als Opfer. Am Ende wird Lemke zwar wegen Körperverletzung, unter anderem an Michael Korsten, nicht aber wegen der Einfuhr und Verbreitung von Propagandamaterial und der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole verurteilt. Also was ja zum Beispiel der erhobene rechte Arm wäre. Mit 14 Monaten Haft kommt er relativ glimpflich davon. Dazu kommen dann nochmal die 21 Monate Jugendstrafe, die beim ersten Urteil gegen ihn knapp 4 Jahre vorher noch zur Bewährung ausgesetzt wurden. Doch auch, und das wird uns jetzt nicht überraschen, die Haft kann Thomas Lemke nicht von seiner Gesinnung abbringen. Im Gegenteil, er klebt sogar seine Zelle für alle sichtbar mit NS-Aufklebern voll.
Darf er das? Das verstehe ich ja auch nicht.
Offensichtlich schon.
Ja,
offensichtlich schon. Okay. Mich hat das auch gewundert, aber er hat es gemacht und es hat keine Konsequenzen für ihn gehabt. Und er entwickelt auch seine Ideologie in Haft weiter. Er hat ja sehr viel Zeit während dieser Haftstrafe und beginnt so eine Faszination an völkischer Esoterik. Also das ist ja so das, was du heute auch noch bei vielen Reichsbürgern und anderen rechtsextremen Gruppen findest. Seinen Namen schreibt Thomas Lemke zum Beispiel ab sofort nur noch in Runen und bezeichnet sich als Heide. Das Christentum und das sogenannte Folterkreuz verabscheut er inzwischen. Statt die Jahreszahlen nach der Geburt Jesu zu richten, dient nun Hitlers Geburtsjahr 1889 als Startpunkt seiner Zeitrechnung. Und ganz nach dessen Vorbild schwadroniert er immer wieder von einem Vierten Reich, in dem es eine Todesstrafe für Täter gibt, die Frauen und Kinder ermorden. Und obwohl Thomas Lemke durch seine Haftzeit ja ganz offensichtlich nicht weniger gewaltbereit geworden ist, spricht sich der Leiter der JVA für eine vorzeitige Haftentlassung aus. Spoiler, das ist keine gute Idee. Und so kommt Thomas Lemke Ende 1993 aus dem Gefängnis und hat ab diesem Zeitpunkt eigentlich nur noch einen Gedanken: Rache an seinem ehemaligen Kumpel Michael Korsten, der ihn aus seiner Sicht verraten und in den Knast gebracht hat. Spätestens als Michael an der Straße in Bottrop, in der er mit seinen Eltern lebt, überall Plakate mit seinem Foto und dem Schriftzug Verräter an den Bäumen hängen sieht, weiß er, dass er Angst vor der Rache von Thomas Lemke haben muss. Der genießt währenddessen seine neue Freiheit. Und da kommen wir jetzt zu dem Thema, wo du eben schon nachgefragt hast, nämlich seinen Beziehungsstatus. Schon einige Wochen nach seiner Entlassung lernt er über eine Kontaktanzeige die 23-jährige Bianca Wollers kennen. Eine schüchterne Altenpflegerin mit wenig Freunden und noch weniger Selbstbewusstsein. Sie verknallt sich direkt beim ersten Treffen in den frisch entlassenen Neonazi. Er ist ihr erster Freund. Ihn störte es nicht, dass ich korpulent bin, wird sie später erzählen. Im Gegenteil, der 2 Jahre ältere Thomas schenkt ihr Rosen und macht ihr Komplimente. Schnell werden die beiden ein Paar und schon bald verbringt Thomas mehr Zeit bei ihr in Altena als in seinem eigenen Zuhause. Dass sein Herz zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon einer anderen gehört, das erzählt der Bianca nicht. Im Gefängnis hat Thomas nämlich Sharon kennengelernt, und zwar zunächst als Brieffreundin. Sharon Lee Money kommt aus North Carolina und kommt schon als junges Mädchen über ihren älteren Bruder Prachtbände von Adolf Hitler und dem Dritten Reich gezeigt. Also die kommt auch aus so einer Nazi-Familie, um das jetzt mal verkürzt auszudrücken. Als erwachsene Frau schließt Sharon sich der rechten Szene an und schreibt hunderte Briefe an andere Neonazis, die zu dem Zeitpunkt in Europa in Haft sitzen, also als so eine Art Unterstützung. Ne? Mhm. Ich denke an euch, ich bin für euch da. Mhm. Einer, der ihr antwortet, ist Thomas Lemke. Bald schreiben sich die beiden regelmäßig und wollen heiraten. Als Thomas freikommt, bezahlt er Sharon einen Flug nach Deutschland, damit sie sich endlich in echt kennenlernen. Der Tag von Sharons Ankunft, Ende September 94, ist der Geburtstag von Thomas' Freundin Bianca. Doch statt den Tag mit ihr zu verbringen, nimmt er sich Biancas Wagen und holt damit Sharon vom Flughafen ab. Nur 2 Monate später heiraten die beiden, allerdings weiß Bianca nichts davon.
So, mal ganz kurz hier. Der fährt zweigleisig und heiratet die eine, während er noch die andere hat.
Richtig.
Weiß Sharon von Bianca?
Zu dem Zeitpunkt noch nicht, nein.
Oh, okay, also beide wissen wirklich nicht voneinander.
Genau. Also
Wahnsinn. Und ich habe noch eine Frage. Mhm. Lernt die Sharon extra Deutsch, weil sie so auf Nazis abfährt?
Ich weiß gar nicht genau, ob sie vielleicht vorher schon Deutsch in den USA gelernt hat. Weil da gibt es ja eben auch Auswanderer. Das weiß ich nicht. Sie hat nachher auf jeden Fall Interviews auf Deutsch gegeben. Mhm. Also wann sie Deutsch gelernt hat, weiß ich nicht. Aber das ist also alles so Teil von dem, was sie fasziniert. So.
Ja, ja. Also eben aufgrund ihres Interesses lernt sie Deutsch,
Und dann geht es eben auch ganz schnell. Nach 2 Monaten wird geheiratet. Die Sharon ist gerade frisch in Deutschland. Und dann läuten die Hochzeitsglocken. Also ich weiß nicht, hast du eine Vorstellung davon, wie so eine Neonazi-Hochzeit aussieht? Also was trägt man da so? Was gibt's für Geschenke? Wie stellst du dir das vor?
Geschenke? Ich stelle mir vor, es gibt Bienenstich.
Nichts gegen Bienenstich. Ich liebe Bienenstich.
Nö, ja, aber ich sage ja nur. Und ich würde annehmen, beide tragen braun. Also ich stelle mir Sharon jetzt irgendwie in so einem 40er-Jahre-Wollkostüm vor. Und was ja eigentlich auch ein fescher Schnitt ist.
Ja.
Und er, ganz ehrlich, er sieht wahrscheinlich furchtbar aus. Also ich denke, sie gibt sich Mühe und er kommt einfach irgendwie daher.
Ja, nicht ganz. Also ja, du bist nah dran. Ich zitiere einfach mal Sharon, weil dir das sehr schön und kurz zusammengefasst. Es war eine furchtbare Hochzeit.
Also kein Bienenstich.
Das weiß ich nicht. Also Sharon trägt tatsächlich so ein dunkles Kleid mit weißen Knöpfen, so ein 40er-Jahre-Kleid, wie du dir das vorgestellt hast. Und Thomas, der erscheint in kompletter Nazi-Montur. Also SA-Braunhemd und Lederjacke. Mhm. Auch so ziemlich klischeehaft.
Also nicht wahnsinnig feierlich.
Nicht wahnsinnig feierlich. Mhm. Was ich interessant finde, ist, was man sich da so schenkt auf so einer Hochzeit. Also man kennt das ja, dass es da irgendwie Aussteuersachen gibt, ne? Also Kochtöpfe oder irgendwas für das frisch verheiratete Paar.
Ja,
bei denen gibt's alte Nazi-Orden als Hochzeitsgeschenk. Mhm. Das kann man jetzt auch nicht so viel mit anfangen.
Nee.
Trotzdem ist die Ehe von Sharon und Thomas harmonisch, zumindest am Anfang. Er war sehr jung, ein Schmeichler. Er wusste, wie man an Frauen rankam. Er schickte Präsente. Er war anders, etwas Besonderes, sagt Sharon Jahre später in einem Fernsehinterview.
Wie alt ist Sharon denn? Das haben wir gar nicht gesagt.
Das habe ich nicht rausfinden können.
Okay.
Also sie sieht auf den Bildern ungefähr gleich alt aus, würde ich sagen.
Okay. Weil sie da sagt, er war sehr jung.
Ja, wahrscheinlich jung im Sinne von jugendlich und frisch.
Okay.
Aussehend, so würde ich es interpretieren. Doch während Thomas bei Sharon seine nette Seite zeigt, fängt für seine Freundin Bianca, die gibt es ja immer noch, auch wenn die gar nichts davon weiß, dass ihr Freund verheiratet ist, fängt für die nun eine absolute Leidenszeit an. Immer wieder schlägt Thomas die 23-Jährige, fesselt sie an die Heizung und prügelt auf sie ein. Doch Bianca bleibt bei ihm, auch als sie von seiner Beziehung zu Sharon erfährt. Und auch Thomas' frisch gebackene Ehefrau bekommt jetzt seine brutale Seite zu Gesicht. Einmal tritt er die Tür zum Bad ein, verprügelt Sharon und schenkt ihr kurz danach Blumen. Also auch das ist ja so ein Muster, was wir bei vielen Männern sehen, die ihre Frauen schlagen. Erst wird geprügelt und danach gibt's Blumen und das heißt, ich werde das nie wieder tun.
Und dann kurze Zeit später passiert's wieder.
Genau, das sind eben diese schrecklichen Kreisläufe, die es zu durchbrechen gilt. Wenn ein anderer Mann Sharon auf der Straße eine Sekunde zu lang anschaut, schreit Thomas, den Bastard, den Verräter, den töte ich. Irgendwann wird es Sharon zu viel. Sie trennt sich von Thomas und flüchtet zurück in die USA. Die Wut darüber lässt Thomas wieder an Bianca aus und schlägt wie ein Wahnsinniger auf sie ein. Und auch mit Sharon ist Thomas Lemke noch nicht fertig. Erst schickt er ihr Liebesbriefe, dann vergifteten Likör. Keine Ahnung, wie man das schafft, vergifteten Likör zu verschicken, aber glücklicherweise hat sie den nicht getrunken.
Ja.
Als auch das nicht funktioniert, setzt Thomas in seinen rechten Netzwerken ein Kopfgeld von 100.000 US-Dollar auf sie aus. Auf ihrem Anrufbeantworter hinterlässt er die Nachricht, wenn ich dir gegenüberstehe, ist es zu spät für dich. Ich werde dich töten, du verdammte Hure. Sympathischer Typ.
Ich lag gar nicht so daneben mit meinem Verdacht, dass er Incel sein könnte.
Ja, ein Incel, der Erfolg bei Frauen hat, ein bisschen.
Ja, aber dieses menschenverachtende.
Total.
Diese fixe Idee, dass Frauen ihm gehören sollen.
Ja.
Das ist das Gleiche, ja. Also da könnte ich stundenlang drüber aufreden. Machen wir jetzt keinen Fass auf hier.
Ja, es gibt in diesem Fall so viele Sachen, über die man sich irgendwie aufregen kann und irgendwie muss, man kommt fast gar nicht hinterher. Ja. Wir können vielleicht festhalten, dass Thomas Lemke mit Trennung nicht besonders gut klarkommt.
Das haben wir schon mal gesehen.
Ja, sowohl in Freundschaften als auch in Beziehungen. Ne?
Ja, genau.
Ja. Mhm. Und man muss vielleicht auch sagen, dass das Thema Töten beginnt, sein Leben immer mehr zu bestimmen. Fast jede Woche schaut er sich den Film Natural Born Killers an, in dem ein Killerpärchen zusammen wahllos Menschen umbringt. Genau so etwas würde Lemke auch gefallen. Gleichzeitig hortet er immer mehr Waffen und schreibt eine Todesliste, die er auch in rechten Kreisen herumreicht. Auf dieser Liste steht neben seiner Ex-Freundin, also das war die Freundin vor Bianca und vor Sharon, die er auch geschlagen hat und für die er auch verurteilt wurde, dass er sie geschlagen hat. Mhm. Die steht genauso auf der Liste wie Michael Korsten und beide brandmarkt er als Verräter. Also jeder, der nicht so mit ihm umspringt, wie er das gut findet, ist halt ein Verräter.
Ja.
Zu Korsten schreibt er: Der Korsten gibt sich als Skinhead aus, ist aber in Wirklichkeit ein Polizeispitze. Und das macht es natürlich für ihn noch gefährlicher, weil dann eben auch andere Neonazis natürlich ein Interesse daran haben, ihn zu töten. Ne?
Mhm.
Und eben dieser Michael Korsten hat Thomas Lemke inzwischen erneut angezeigt wegen der Drohplakate. Am 28. April 1995 soll Lemke deshalb der Prozess gemacht werden. Doch der mittlerweile 26-Jährige taucht ab und schickt dem Richter stattdessen eine Briefbombenattrappe. Außerdem versendet Lemke Briefe mit Hakenkreuzen und Morddrohungen an Kommunalpolitiker, Polizisten und auch an Nazi-Aussteiger. Mittlerweile wird er per Haftbefehl gesucht. Offenbar kommt aber bei den Ermittlungsbehörden niemand auf die Idee, mal bei Lemkes Freundin Bianca in Altena im Sauerland nachzuschauen. Dort versteckt sich der Gesuchte nämlich die ganze Zeit. Und erst jetzt wird Lemke erst richtig gefährlich. Also um das nochmal festzuhalten, es war wirklich überall bekannt, dass das ein, ja, prinzipiell gewalttätiger Neonazi ist. Ne? Mhm. Man hätte darauf kommen können, dass da was Schlimmes passieren kann. Inzwischen hat Lemke einen Plan gefasst, der verhindern soll, dass ihn Bianca, mit der er sich mittlerweile verlobt hat, verlässt oder sogar anzeigt. Er will seine Verlobte auf ewig an sich binden, in der denkbar schlimmsten Weise. Sie soll mit ihm gemeinsam einen Mord begehen. Am 15. Juli 1995 entfernt Thomas Lemke in Biancas Wohnung alle Fenster und Türgriffe und zerstört das Telefon. Die damals 24-Jährige ist in ihrer eigenen Wohnung gefangen. Dann erklärt Lemke Bianca seinen Plan. Am nächsten Tag soll sie um 5 Uhr morgens bei der Arbeit anrufen und sich krank melden. Dann will er mit ihr durch die Stadt fahren, auf der Suche nach einem geeigneten Opfer. Und da ist es ihm relativ egal, wer das Opfer ist. Einfach irgendjemandem, der dumm genug ist, in unsere Wohnung mitzukommen. Und so setzen sich Thomas Lemke und Bianca Wollers am Morgen des 16. Juli 1995 in Biancas Auto und fahren in der Gegend herum. Doch irgendwie finden sie niemanden, den Lemke für geeignet hält. Also muss ein Alternativplan her. Gemeinsam mit Bianca geht er nun in eine Telefonzelle und telefoniert einmal sein Telefonbuch durch, also alle Adressen und Telefonnummern, die er gerade parat hat. Die erste Person, die ans Telefon geht, ist Daniela Kahlenberg. Die 25-Jährige mit der dunklen Kurzhaarfrisur und den dicken Brillengläsern kennt Thomas Lemke über einen Knastkumpel. Sie arbeitet wie Bianca als Altenpflegerin. Auch Daniela kommt aus der rechten Szene und gilt als eher schüchterner Mensch, also so Typ Mitläuferin, so wird sie beschrieben. Mhm. Weil sie Thomas Lemke schon ein paar Mal getroffen hat, wundert sie sich nicht über seinen spontanen Anruf. Ich brauche deinen Rat bei etwas, erklärt er ihr am Telefon. Die beiden verabreden sich am Ablerbecker Markt in Dortmund, wo Daniela zu Bianca ins Auto steigt. Von dort aus fahren sie zu Bianca nach Hause, wo sie es sich zunächst im Wohnzimmer gemütlich machen. Hast du jemanden von unserem Treffen erzählt, will Thomas schließlich von Daniela wissen. Nein, antwortet sie. Was jetzt passiert, lässt sich durch die späteren Aussagen vor Gericht rekonstruieren. Ohne Vorwarnung reißt Thomas Lemke Daniela die Kleidung vom Körper und fesselt sie. Bianca verzieht sich währenddessen in das Schlafzimmer. Als sie zwischendurch ins Badezimmer muss und dabei durch das Wohnzimmer läuft, sieht sie, wie Thomas und die nackte, gefesselte Daniela Kahlenberg auf dem Sofa sitzen und fernsehen. Schnell verzieht sich Bianca wieder ins Schlafzimmer. Da kommt ihr plötzlich Thomas hinterher, kramt kurz in einer Schublade und holt eine Packung Kondome hervor. Ob Bianca Lust auf einen Dreier habe, fragt er sie. Die Gelegenheit sei günstig.
Das ist doch kein Dreier, wenn eine Person davon vergewaltigt wird.
Nee, das ist eine Vergewaltigung, genau. Ja. Bianca schüttelt mit dem Kopf, woraufhin Thomas Lemke mit den Schultern zuckt und zurück zu Daniela ins Wohnzimmer geht, wo er versucht, sie allein zu vergewaltigen, was aber nicht klappt. Als nach einigen Stunden die Dunkelheit einsetzt, klebt Thomas Danielas Augen und Mund zu und wirft ihr mit Biancas Hilfe eine Decke über. Die Nachbarn sollen schließlich nichts mitbekommen. Die Altenpflegerin versucht noch, sich zu wehren, aber sie hat keine Chance gegen die Fesseln und das Klebeband auf ihrem Mund. Thomas Lemke wirft sein Opfer in den Kofferraum, dann fahren Bianca und er in den Wald, der direkt an die Wohnung grenzt. Hinter einem kleinen Forellenteich heben Lemke und Bianca abwechselnd eine Grube aus, während Daniela weiterhin im Kofferraum liegt. Es ist ja so schlimm, weil sie einfach mitbekommt, was da gerade passiert und dass die eine Grube, ein Grab für sie ausheben. Wie Bianca später sagen wird, begreift sie erst in diesem Moment, dass ihr Freund Daniela umbringen will. Als die Grube tief genug ist, nimmt Thomas sich ein Seil, legt es um Danielas Hals und drückt Bianca ein Ende in die Hand. Dann befiehlt er ihr zu ziehen, während er am anderen Seilende zerrt. Also seine Vorstellung ist, dass sie wirklich beide gemeinsam die Daniela umbringen. Mhm. Bianca gehorcht. Doch für Thomas Lemke geht das alles nicht schnell genug. Nachdem Daniela nach einiger Zeit immer noch röchelt, nimmt er einen Klappspaten und schlägt ihr diesen auf den Kopf. Die 25-Jährige ist sofort tot. Danach werfen die beiden Mörder Danielas Leiche in die Grube, buddeln diese zu und bedecken sie mit Tannenzweigen.
Jetzt verstehe ich, warum sie gesagt hat, dass sie das getan hat. Oder ich musste es tun, hat sie ja, glaube ich, gesagt.
Ja. Ja. Also sie war, ja, wie soll man das sagen? Sie war auf jeden Fall Mittäterin, aber fast noch mehr war sie ja so sein Werkzeug ein bisschen.
Ja, sie hat ohne jeden Zweifel massiv Angst vor diesem Typen.
Ja, aus guten Gründen.
Hat es auch noch mit Liebe verwechselt, würde ich mal stark annehmen.
Ja.
Und ich habe so gedacht, während ich dir zugehört habe, ja, hätte sie nicht irgendwie bei ihrem Gang aufs Klo die Wohnung verlassen können. Aber wahrscheinlich hat er da immer noch die ganzen Klinken abmontiert und dann kommt sie nur mit dem Schlüssel raus und den hat er.
Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, wie sehr diese Angst wirken kann. Diese Angst, die sie vor ihm gehabt haben muss, ist ja wie eine Fessel. Das hast du ja häufiger, wenn du mit Opfern von Verbrechen irgendwie sprichst, wo dann Außenstehende immer sagen, warum bist du denn nicht weggelaufen? Aber diese Angst ist, glaube ich, in dem Moment einfach viel, viel, viel zu groß.
Ja, und es ist ja auch, wenn ich jetzt irgendwas mache, was ihm nicht gefällt, dann bin ich als nächstes dran. Also
ja, absolut.
Trotz allem, wer nichts unternimmt und wer mit am Seil zieht, trägt einen Teil der Verantwortung am Mord.
Ja, unbedingt. Also ich wollte sie jetzt nicht hier irgendwie in die Höhe heben und sagen, die kann da gar nichts für. Sie hat mitgemacht, aber es geht ja ein bisschen auch darum, das zu erklären, weil ich glaube, dass für Außenstehende einfach völlig wahnsinnig ist, was da passiert.
Ja, solange man nicht in der Situation ist und jede Person, also es reagieren ja nicht alle gleich. Also du würdest in dieser Situation anders reagieren als ich und wir beide würden anders reagieren, vielleicht als Bianca, vielleicht auch nicht.
Wahrscheinlich.
Vielleicht würden wir genau das Gleiche machen. Man weiß es einfach nicht.
Das stimmt. Man muss vielleicht dazu sagen, dass sich die Mutter von der verschwundenen Daniela inzwischen natürlich ganz große Sorgen um ihre Tochter macht, weil die ihr vorher eben nur gesagt hat, dass sie mal kurz weg muss. Sie hat ihr nicht gesagt, wo sie hingeht. Sie hat nur gesagt, ich muss mal kurz weg. Ja. Als Daniela also auch am nächsten Tag noch immer nicht nach Hause kommt, geht die Mutter schließlich zur Polizei und stellt eine Vermisstenanzeige. Doch die Polizei findet damals keine Spur von der Altenpflegerin. Nur ein halbes Jahr nach dem Verschwinden von Daniela Kahlenberg stirbt plötzlich ihr Vater aus Sorge um seine verschwundene Tochter, wie Danielas Mutter sagt. Auch Bianca hat nach dem Mord mit den Folgen zu kämpfen. Sie nimmt Antidepressiva und unternimmt mehrere Suizidversuche, die jedoch alle scheitern. Sie versucht, auf Abstand zu Thomas Lemke zu gehen und löst sogar ihre Verlobung auf. Doch der hat sie jetzt in der Hand. Und das war das, was er wollte. Ne? Also sie versucht es wirklich, da wegzukommen, aber er hat genau das erreicht, was er geplant hat. Sie ist jetzt Teil dieses Mordes und weiß halt genau, wenn sie sich zu weit von ihm entfernt, dann ist sie sozusagen mit dran. Sie ist,
ist aber schon stark von ihr. Also das ist tapfer. Ja?
Ja.
Aber in Wirklichkeit kann er sie ja eh nicht heiraten, solange der Ehevertrag mit der anderen noch nicht aufgelöst ist. Oder ist die Scheidung durch?
Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie rechtskräftig diese Ehe mit der Sharon war. Vielleicht war das jetzt auch einfach vor irgendeinem nicht anerkannten Nazi-Standesamt. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber also man merkt halt, die Bianca versucht so ein bisschen wegzukommen. Und nochmal zur Erinnerung, Thomas Lemke wird zu diesem Zeitpunkt, als er diesen Mord begeht, schon mit Haftbefehl gesucht, ja. Also es ist nicht so, dass er sich verstecken würde, sondern er trifft sich weiter mit seinen Nazi-Freunden von der Ruhrfront, geht auch weiter zu Neonazi-Veranstaltungen, zu Aufmärschen und bewegt sich frei in der Öffentlichkeit.
Der läuft einfach völlig gut sichtbar rum.
Ja.
Und keiner kriegt's mit.
Und scheinbar kriegt's keiner mit, ja. Es kommt dann eben bei diesem Rumlaufen in der Öffentlichkeit Anfang 1996, Lemke ist inzwischen 27 Jahre alt, zu einem Zufallstreffen auf dem Bahnhof in Hagen. Als Thomas Lemke mal wieder umherstreift, seinen Rucksack mit der angesägten Schrotflinte hat er wie immer dabei, fällt ihm eine junge Frau mit dunklen Locken auf. Was ihm aber vor allem ins Auge sticht, ist der Aufnäher, den sie auf ihrem Jackenärmel trägt. Nazis raus. Steht dort. Lemke spricht die Frau an, dabei gibt er vor, Antifaschist zu sein und die beiden kommen ins Gespräch. Die junge Frau stellt sich als Patricia Wright vor. Sie ist 23 Jahre alt und wohnt seit etwas weniger als 3 Jahren in Bergisch Gladbach. Ursprünglich hatte sie in Heilbronn gelebt, doch nach der Trennung von ihrem gewalttätigen Ex-Freund ist sie ins Bergische Land in die Nähe ihrer Mutter gezogen. Die beiden, also Thomas und Patricia, verstehen sich gut und machen aus, sich bald wieder zu treffen. Dabei gibt Patricia Thomas ihre Adresse. Dass dieser freundliche, gut aussehende Mann ein Neonazi ist, der kurz vorher erst eine Frau brutal ermordet hat, kann Patricia nicht ahnen. Sie freut sich schon auf das nächste Treffen. Auch Thomas Lemke freut sich, aber aus anderen Gründen. Er hat Patricia Wright als sein nächstes Opfer ausgesucht. Doch wie bei seinem ersten Mord an Daniela Kahlenberg will Thomas Lemke auch dieses Mal nicht allein töten. Deshalb holt er Marcel Möllenkamp mit ins Boot. Marcel ist damals 26 Jahre alt und kommt aus einer durch und durch bürgerlichen Familie. Sein Vater ist Schulleiter und seine Mutter arbeitet als Beamtin bei der Staatsanwaltschaft. Trotzdem hat er in seinem Leben nicht besonders viel Glück gehabt. 2 Ausbildungen, einmal zum Lackierer und einmal zum Elektriker, musste er aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Er trägt eine künstliche Herzklappe, einen Herzschrittmacher und ist zu 50% schwerbehindert. Auch Marcel ist Teil der Neonazi-Szene und hat dort Thomas Lemke kennengelernt, der ihn immer wieder zu Kameradschaftsabenden mitgenommen hat. Am frühen Morgen des 3. Februar 1996, genauer gesagt um 3 Uhr morgens, taucht Lemke bei Marcel zu Hause in Oberhausen auf und eröffnet ihm seinen Plan. Er will mit ihm zusammen zu, Zitat, 2 linken Fotzen fahren. Das, was jetzt folgt, kennen wir ebenfalls nur aus den Beschreibungen von Marcel Möllenkamp und Thomas Lemke. An diesem Samstag übernachtet Lemke bei seinem Kumpel Marcel. Am Morgen organisieren sich die beiden einen Mietwagen und fahren gegen 8.30 Uhr in Oberhausen los. Thomas Lemke ist vorbereitet. Im Rucksack hat er seine Pumpgun, ein Messer, Stilette, Handschellen, Gummihandschuhe, Klebeband, Kondome und ein Plan des Ruhrgebietes. Zuerst fahren die beiden nach Mönchengladbach. Der Grund für diesen ersten Stopp wird nie ganz geklärt. Thomas Lemke wird später behaupten, er habe einen Bekannten besuchen wollen. Eine andere Möglichkeit ist, dass er sich in Mönchengladbach neben Patricia Wright noch ein weiteres Opfer ausgesucht hat. Deshalb auch dieses Gespräch von den 2 linken Fotzen, die er ja besuchen wollte, von denen er in der Nacht gesprochen hat. So oder so, unter der Adresse, wo sie hinfahren, wohnt offenbar niemand mehr. Also genehmigen sich Thomas Lemke und Marcel Möllenkamp an einem Imbiss in Gladbach erstmal ein Frühstück. Danach geht es weiter ins etwa anderthalb Stunden entfernte Bergisch Gladbach. Also Mönchengladbach, Bergisch Gladbach, zwei verschiedene Städte, muss man vielleicht für die Leute, ja, die nicht aus NRW kommen, sagen. Und dort eben wohnt Patricia Wright. Thomas klingelt an der Tür und Patricia öffnet. Schließlich kennt sie ihn. Die 23-Jährige trägt nur einen Slip und ein T-Shirt, also hat wahrscheinlich gerade geschlafen oder irgendwie zu Hause ein bisschen sich entspannt und zieht sich für ihre Gäste noch schnell etwas über, bietet ihnen Tee an. Die drei unterhalten sich eine Weile, als Thomas Lemke plötzlich die Schrotflinte aus seinem Rucksack reißt und brüllt: Du Schlampe, du Hure, wir sind nicht nett, wir sind die bösen Onkels. Dann reißt Lemke der jungen Frau die Kleidung vom Körper und vergewaltigt sie. Marcel Möllenkamp steht laut eigener Aussage daneben und schaut zu. Zwischendurch geht er in den Flur und lässt Opfer und Täter allein. Also nochmal, das sind jetzt nur die Zeugenaussagen. Und es ist immer die Frage, wie wahrheitsgemäß man das annehmen kann, weil natürlich beide versuchen, sich und ihre Tatbeteiligung möglichst gut dastehen zu lassen. Also Marcel Möllenkamp sagt, ich habe hier nichts getan, ich habe nur zugeguckt und bin zwischendurch mal rausgegangen. Nach der Vergewaltigung versucht Thomas Lemke Patricia mit einem Schnürsenkel aus seinem Turnschuh zu erdrosseln. Marcel soll ihm dabei helfen. Als das mit dem Schnürsenkel nicht klappt, versucht er es mit einem Schal, aber Patricia Wright atmet immer noch. Also schlägt Lemke ihr eine Gipsbüste auf den Kopf. Doch auch das bringt nicht den erwünschten Erfolg. Am Ende stirbt Patricia Wright, so werden es später Rechtsmediziner feststellen, an 91 Messerstichen in den Rücken. Ihre Leiche lassen Thomas Lemke und sein Bekannter Marcel Möllenkamp einfach in der Wohnung liegen und hauen ab.
91 Messerstiche, ist ein totaler Overkill.
Ja, also da hat sich sehr viel Wut und Hass entladen.
Da hat sich jemand abreagiert. Scheiße, Mann. Die arme Patricia. Das,
ja, es ist wirklich absolut grausam und auch so sinnlos, ne? Also wegen eines Aufnähers. Also, sind Taten immer, meistens, aber das ist so unvorstellbar eigentlich.
Ja. Ich habe noch eine Frage. Woher kommt dieser Spruch mit den bösen Onkels? Ich kenne nur die Band, die ja zumindest in den Anfängen, soweit ich weiß, eine gewisse Nähe zur rechten Szene gehabt haben soll. Aber ist das ein normaler Begriff in Deutschland? Böse Onkels? Wir sind die bösen Onkels?
Ich habe tatsächlich in den Urteilen und in den Gerichtsakten und den Zeugenaussagen nichts dazu finden können. Ich vermute, dass es eine Anspielung auf die Band ist, weil es ist jetzt nicht so ein feststehender Begriff, dass man sagt, wir sind die bösen Onkels. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Anspielung auf die Band ist, aber ich weiß es nicht.
Aber die haben ja auch den Namen von irgendwoher.
Das stimmt. Aber irgendeinen Bandnamen muss man sich wohl geben. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Keine Ahnung.
Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, dann haben die gesagt, dass der Name davon kommt, dass Leute einfach auch diesen Begriff gesagt haben. Also, ihr seid solche bösen Onkels. Also, weiß nicht.
Ah, okay. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der böse Onkel so eine Art Schauerfigur ist, die man Kindern erzählt. Geh nicht mit dem bösen Onkel mit, weißt du? Also als Synonym Menschen, die was Schlechtes von dir wollen. Also so kenne ich das zumindest aus meiner Kindheit, dass einem gesagt wurde, geh nicht mit dem bösen Onkel in den Wald. Okay. Auch darauf könnten die beiden sich beziehen. Ich weiß es nicht, also es könnte die Band sein oder das. Aber auch hier werden wir wieder keine Logik wahrscheinlich finden.
Okay. Wie geht's jetzt weiter mit den Ermittlungen zum Mord an Patricia? Weil die Polizei hat doch bestimmt jetzt keine Anhaltspunkte, wenn es so eine Zufallsbekanntschaft aus einer anderen Stadt war.
Ja, das ist genau die Schwierigkeit. Also ihre Leiche wird sehr schnell gefunden. Schon einige Stunden später kommt eine Freundin vorbei. Die hat einen Schlüssel für die Wohnung, macht sich eben Sorgen, weil Patricia nicht ans Telefon geht. Allerdings, wie du es gerade schon vermutet hast, wie im Fall Daniela Kahlenberg eigentlich auch, hat die Polizei Schwierigkeiten. Die Beamten vermuten Patricias Mörder in ihrem nahen Umfeld, weil es eben keine Einbruchspuren gibt. Sie hat den Mörder in die Wohnung gelassen. Aber dann geraten die Ermittlungen relativ schnell ins Stocken. Also auf den Thomas Lemke zu kommen, war in dem Fall auch so gut wie unmöglich, weil es gibt keine Verbindungen zwischen den beiden, die irgendein Zeuge hätte bestätigen können. Ja, die haben sich einmal an diesem Bahnhof gesehen und die Patricia hat ihm die Adresse gegeben. Und wahrscheinlich wissen ihre Freunde nicht mal, dass sie den da kennengelernt hat, weil so spektakulär war diese Begegnung ja auch nicht. Ja. Also das war ja das, was für Ermittler, glaube ich, immer ganz besonders schwierig ist, wenn es eigentlich fast keine Verbindung zwischen Täter und Opfer gibt. Und deswegen kommen die Ermittlungen nicht so richtig voran. Und in den Medien gibt es in der Zwischenzeit die wildesten Spekulationen über den Mord, einfach weil es auch so ein brutaler Mord ist. Es ist natürlich klar, dass sich da Medien drauf stürzen, aber die Spekulationen machen nicht Halt beim Mord, sondern konzentrieren sich dann schnell auch auf das Opfer. So soll Patricia angeblich einer mysteriösen Sekte angehört oder Geldprobleme gehabt haben. Einige Journalisten wühlen sich noch tiefer in ihr Privatleben und stellen Patricia Wright als unselbstständige und verwahrloste Frau dar. Der Grund dafür ist irgendwie, ja, total unglaublich. Es gibt halt eine Aussage, dass die Spurensicherung in ihrer Wohnung mehrere leere Pizzakartons gefunden hat. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass sie ja völlig verwahrlost war.
Ja, wahrscheinlich hat sie auch noch Jogginghosen gehabt und völlig die Kontrolle über ihr Leben verloren.
Ja, genau. Also auch das ist halt so, ja, man würde hoffen, dass sich das heute geändert hat. Da ist ein Mord passiert, eine Frau wird ermordet und da einigen Journalisten, die haben nichts Besseres zu tun, als dann zu sagen, ja, die war aber auch eh so ein bisschen ungepflegt. So, weißt du? Also schlecht. Ganz, ganz, ganz eklig. Dass die 23-Jährige höchstwahrscheinlich wegen eines Nazis Rausaufnäher auf ihrer Jacke sterben musste und dass ihr Mörder kurz vorher, also knapp ein halbes Jahr vorher, Daniela Kahlenberg ermordet hat, das vermutet damals niemand. Und so bleibt Thomas Lemke, der übrigens wegen des geplatzten Prozesses gegen ihn immer noch mit einem Haftbefehl gesucht wird, weiter auf freiem Fuß. Und so kann der 27-Jährige knapp einen Monat später Michael Korsten brutal in die Brust schießen. Festgenommen wird Thomas Lemke erst am 17. März 1996 in der Wohnung seiner Ex-Verlobten und immer noch Freundin. Also sie hat zwar die Verlobung gelöst, aber sie haben immer noch eine Beziehung. Er versteckt sich bei ihr im Sauerland in Altena.
Es ist mir unbegreiflich, wie sie erst jetzt drauf kommen, nachdem sie ihn ja schon eine ganze Zeit lang suchen, dass der Mann eine Freundin hat und dass man da mal die Wohnung überwachen und vielleicht unangekündigt auftauchen könnte.
Ja.
Dass die anderen Idioten ihren Kumpel nicht verpfeifen wollen.
Das ist klar. Ja, ja.
Aber irgendwer muss sie doch mal erwähnen. Oder hat er sie nicht mal seiner Mutter vorgestellt? In all den Jahren. Die sind ja auch nicht erst seit gestern zusammen. Hat der die nie erwähnt?
Ich vermute, dass der wirklich mehrere Leben geführt hat. Ja, also dass der mit der Bianca im Sauerland sein Leben geführt hat und dass der sein Nazi-Leben im Ruhrgebiet geführt hat. Und ich glaube, dass er mit der Mutter auch zu dem Zeitpunkt kaum noch Kontakt hatte.
Okay.
Weil da gab es ja schon arg Streit aus Gründen. Er hat sie da so dolle beschimpft. Vielleicht kam auch der Tipp, wo er sich versteckt hat. Der kam ja irgendwie aus seiner Familie. Vielleicht kam der auch aus der Ecke. Also vielleicht hat die Mutter was mitbekommen oder so. Aber ja, das wer es schafft, eine Freundin und einer Ehefrau gleichzeitig zu haben, der ist gut darin, irgendwie zu lügen und ein Doppelleben zu führen.
Ja, gut, jetzt haben sie ihn.
Mhm.
Und ist er geständig?
Ja, er ist sogar mehr als geständig, um es mal so zu formulieren.
Er ist so stolz auf das, was er getan hat, dass er gern damit prahlt wahrscheinlich.
Ja, nachdem seine Freundin Bianca Wollers ausgepackt hat, gibt Thomas Lemke die Morde an Daniela Kahlenberg, Patricia Wright und Michael Korsten zu und er gesteht sogar noch zwei weitere Morde, einen davon an einem schwarzen Mann, dessen Leiche er in den Rhein geworfen haben will. Die Medien überschlagen sich und berichten alle über den Nazi, der zum Serienmörder wurde. So wie zum Beispiel die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, die schreibt damals, 5 Menschen mussten sterben, eine schockierende Mordserie mitten in unserer Region, 5 Morde, wer soll das begreifen? Doch kurze Zeit später stellt sich heraus, die 2 zusätzlichen Morde hat Thomas Lemke nur erfunden, also nicht, dass das irgendwas besser machen würde, aber die gab es nie, die hat er einfach nur erzählt.
Ja, da hat er gar keinen Fuß mehr in der Realität, völlig abgehoben.
Ja. Das trifft es ziemlich gut.
Also er will sich jetzt noch profilieren, wo er schon mit einem Fuß lebenslänglich im Knast steht, indem er einfach 2 weitere Morde erfindet. Was für ein Typ.
Ich glaube, ich kann mir den Grund dafür vorstellen, aber da kommen wir gleich zu, wenn es um die Gutachten geht. Aber ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass er da ja mit Stolz eigentlich über seine Taten mehr oder weniger spricht. Wir können mal auf den Prozess schauen. Der beginnt am 14. Februar 1997 vor dem Landgericht Essen. Angeklagt sind Thomas Lemke, Bianca Wollers und Marcel Möllenkamp. Angesetzt sind 10 Verhandlungstage. Die Eltern und der Bruder von Michael Korsten sowie mehrere Familienangehörige von Patricia Wright treten als Nebenkläger auf. Im Gericht gibt es strenge Sicherheitsmaßnahmen. Du kannst dir denken, warum es die gibt, ne?
Wegen der anderen Kumpels, würde ich mal annehmen.
Wegen der anderen Kumpels, genau. Also Zeugen und Zuschauer kommen nur gegen Vorlage des Ausweises in das Gerichtsgebäude. Außerdem werden sämtliche Zuschauer und Prozessbeteiligten nach Waffen durchsucht. Mhm. Als die Angeklagten den Gerichtssaal betreten, bedecken sie ihre Gesichter mit Aktenordnern. Erst als die Kameras den Saal verlassen, zeigen sich die drei. Thomas Lemke wirkt gelassen und auch Marcel Möllenkamp hat ein entspanntes Auftreten. Anders sieht es bei Bianca Wollers aus. Nahezu den gesamten Prozess über verfällt sie immer wieder in Weinkrämpfe. Teilweise müssen Zeugenaussagen sogar unterbrochen werden. Spiegel-Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen, die ich ja sehr schätze, schreibt damals, Bianca Wollers ist eine fettleibige junge Frau, die im Gerichtssaal heult und plärrt wie ein Kind. Das würde man heute wahrscheinlich glücklicherweise nicht mehr so schreiben.
Nee.
Da hat sich zum Glück ein bisschen was getan. Der Prozess ist völlig chaotisch. Viele Zeugen lassen sich krank schreiben oder erscheinen gar nicht erst vor Gericht. Andere verlassen direkt nach ihrer Aussage den Gerichtssaal. Kein Wunder, denn nicht nur Thomas Lemke schaut die Zeugen immer wieder grimmig an. Auch im Publikum sitzen immer wieder Neonazis, die pöbeln oder sich über die Hinterbliebenen und Opfer lustig machen. Und als ob das für die Angehörigen von Michael Korsten, Patricia Wright und Daniela Kallenberg nicht schlimm genug wäre, scheint Thomas Lemke seine Auftritte vor Gericht noch zu genießen. Unnötig detailliert und völlig ohne Reue oder auch nur Schuldgefühl schildert der mittlerweile 28-Jährige die Morde. Nur die Vergewaltigung von Daniela und Patricia leugnet er. Was ich ganz interessant finde, ne? Dass er das nicht zugibt, obwohl das eben gerichtsmedizinisch zum Teil nachgewiesen worden ist.
Vielleicht widerspricht das seinen eigenen Prinzipien.
Ja.
Also des Bildes, wie ein deutscher Mann zu sein hat.
Mhm. Ja.
Vielleicht will ich es deswegen nicht sagen.
Könnte ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Als der Vorsitzende Richter Thomas Lemke fragt, ob er den Mord an Michael Korsten bereut, schreit der Angeklagte, natürlich nicht. So ein Dreckschwein. Er hat mein Leben zerstört, also zerstörte ich seins. Ein gerechter Austausch. Dass Michael damals zur Polizei gegangen ist, hat Lemke ihm nie verziehen. Als Michaels Bruder Karl-Heinz mit seiner Aussage an der Reihe ist und davon berichtet, wie Thomas Michael immer mehr ins rechte Milieu gezogen hat, steht der Angeklagte plötzlich auf, richtet ein imaginäres Gewehr auf Karl-Heinz Korsten und ruft, dieser Typ macht falsche Aussagen gegen mich, das Arschloch sollte man zusammenschlagen. Das Gericht verwarnt den Angeklagten daraufhin.
Du sag mal, bei jemandem, der so drauf ist, der wird doch bestimmt von einem Psychiater begutachtet, oder? Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er schuldunfähig ist, aber irgendwas, irgendeine Diagnose könnte es vielleicht geben.
Ja, da magst du recht haben. Nein, da hast du natürlich recht mit. Ich finde aus psychologischer Sicht besonders interessant, dass Thomas Lemke in seinen ersten Vernehmungen noch behauptet hat, er habe die Morde im Auftrag der nordischen Götter Odin und Loki begangen. Eine dämonische Kraft habe ihn zum Töten gezwungen. Später will er davon aber nichts mehr wissen. Lemke wird von gleich 2 Psychiatern begutachtet. Einer davon ist Professor Norbert Leigraf, den ihr zum Beispiel schon aus Folge 101 über den sogenannten Satansmord von Witten kennt. Leigraf schätzt Thomas Lemke als einen Menschen mit 2 Gesichtern ein. Das haben wir eben schon so ein bisschen rausgearbeitet, auch in so zwischenmenschlichen Beziehungen. Also ein Mann, der innerhalb von einer Minute von charmant zu brutal und skrupellos wechseln kann. Lemke habe zwar schizoide Züge, sei egozentrisch und kaum empathisch, aber er ist aus Sicht des Gutachters eben nicht psychisch so krank, dass er als schuldunfähig einzustufen sei. Spannend finde ich auch die Einschätzung von Professor Leigraf zu Thomas Lemkes Auftreten als Neonazi. Der Gutachter glaubt, dass der Angeklagte, der in seiner Kindheit und Jugend nur wenig Beachtung und Liebe bekommen hat, so Aufmerksamkeit erzwingen möchte. So nach dem Motto, wenn ihr mich jetzt schon alle nicht mögt, dann sollt ihr wenigstens Angst vor mir haben. Und das wäre auch eine mögliche Erklärung dafür, warum er Taten gestanden hat, die niemals passiert sind. Mhm. Was denkst du darüber?
Ja, definitiv. Also es klingt äußerst einleuchtend, finde ich.
Ja.
Du hattest erwähnt, dass er dem Michael hinterhergelaufen ist wie so ein verstoßener Hund, sag ich jetzt mal. Also das war nicht deine Worte.
So ein Psycho-Ex-Freund.
Ja, und dieser Wunsch nach Freundschaft hat sich ja dann durch die Ablehnung in übermäßigen Hass verwandelt.
Ja.
Und in dieses Rachebedürfnis, ja. Und das ist doch alles der Wunsch nach einer Gemeinschaft, nach irgendeiner Zugehörigkeit. Und deswegen denke ich, dass das eine große Motivation ist.
Total. Und es ist eigentlich so traurig, weil dieser Wunsch nach Zugehörigkeit ja in uns allen schlummert und er dann bei ihm eben zu diesen schlimmen Sachen letzten Endes geführt hat, eben zusammen mit dieser Ideologie. Mhm. Wir können ja mal auf das Urteil schauen, wenn du magst. Nee, magst du nicht. Achso, ich dachte, du wolltest
mir
ein Zeichen
geben. Nee, mir reicht's jetzt. Ich gehe jetzt. Nein, ich wollte nur sagen, es ist alles ein Grund, aber es ist keine Entschuldigung.
Absolut, absolut. Es geht ja eben, auch da wiederhole ich mich gerne, es geht um Verstehen und nicht um Verständnis. Das heißt nicht, dass wir das gutheißen, was der da getan hat, aber es geht ein bisschen darum, eben solche Taten einordnen zu können. Mhm. Wir schauen mal aufs Urteil. Das wird am 18. März 1997 gesprochen. An diesem Tag ist das Gericht bis auf den letzten Platz gefüllt und auch Lemkes Neonazi-Kumpels sind wieder vor Ort. Wenig überraschend spricht das Essener Landgericht alle drei Angeklagten schuldig. Bianca Wollos bekommt für den Mord an Daniela Kahlenberg 6 Jahre Haft. Dabei berücksichtigt das Gericht den Druck und die Gewalt, der sie durch Thomas Lemke ausgesetzt war. Als sie das Urteil hört, weint die mittlerweile 26-Jährige laut. Marcel Möllenkamp wird wegen Beihilfe zum Totschlag und Beihilfe zur Vergewaltigung zu 5 Jahren Haft verurteilt. Ihm kann nicht nachgewiesen werden, dass er am Mord an Patricia Wright wirklich aktiv beteiligt war. Deshalb das milde Urteil. Ganz anders sieht es bei Thomas Lemke aus. Das Gericht verurteilt ihn wegen Mordes in 3 Fällen, Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Außerdem ordnet das Gericht die Sicherungsverwahrung und die Unterbringung in einer forensischen Klinik an. Bei seiner Urteilsbegründung betont der vorsitzende Richter, dass das die härteste Strafe ist, die es im deutschen Strafrecht gibt und das Landgericht Essen diese Strafe seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr verhängt hat. Als der Richter seine Urteilsbegründung beendet hat, schreit der frisch verurteilte Lemke, damit haben die Juden ihren Willen bekommen. Bei diesen Worten klatschen mehrere Zuschauer. Du kannst dir bestimmt denken, welche.
Ja, ich weiß ganz genau, welche.
Ja, 3 der Störer werden mit Hilfe anderer Zuschauer identifiziert und zu 3 Tagen Ordnungshaft verdonnert. In der Urteilsbegründung schätzt das Gericht Thomas Lemke wenig überraschend als fanatischen und überzeugten Neonazi ein. Doch das geht vielen nicht weit genug. So moniert der Nebenklagevertreter, an der politischen Dimension der Taten sei nur gerochen worden, aber mehr nicht. Als Grund für Lemkes Morde sehen das Gericht und die Staatsanwaltschaft eher Rache, also bei Michael Kosten war es ja eindeutig Rache, und sexuelle Motive bei Daniela Kahlenberg und Patricia Wright. Auch der damalige Bundesinnenminister Manfred Kanter sieht bei den Morden, Zitat, keinen politischen, sondern einen allgemeinen kriminellen Hintergrund, Zitat Ende. Ja, wie finden wir diese Einschätzung? Ist schwierig in dem Fall, ehrlich gesagt.
Ja, finde ich auch. Also die sexuellen Motive, weiß ich nicht. Das klingt für mich eher nach einer Machtsache als nach einer Sexsache. Ja. Dieser Wunsch, sich als etwas Besseres zu fühlen, sich alle untertan zu machen und Personen, die man als weniger wert erachtet. Und da fallen für Männer halt ganz oft Frauen automatisch in die Kategorie. Das ist nichts Sexuelles. Also eine Vergewaltigung ist meistens eher ein Ausüben von Macht, als dass es irgendwas mit Lust zu tun hat.
Ja.
ich bin so stark. Ich kann mit dir machen, was ich will. Du bist weniger wert als ich. Mhm. Und ich weiß nicht, was ein allgemeiner krimineller Hintergrund ist, wenn einer jahrelang solche Parolen schreit und grobe Probleme mit Frauen und mit Verlassenwerden hat. Mhm. Außerdem gab es ja auch einen offensichtlich irgendwo politisch motivierten Grund, warum er mit Patricia Kontakt aufgenommen hat.
Ja, wobei das ist ganz interessant. Er hat in den ersten Aussagen von diesem Aufnäher gar nichts erzählt. Der tauchte erst später auf, dass er den erwähnt hat. Mhm. Und eine weitere Sache, die der Gutachter gesagt hat, was diese Neonazi-Weltsicht angeht, dass er vermutet, dass Thomas Lemke versucht sozusagen seinem Auftreten und seinem Sein auf dieser Welt einen tieferen Sinn zu geben, ja, indem er alles in dieses Nazi-Schema einordnet. Und das finde ich wirklich auch einen spannenden Gedanken. Das passt ja auch damit zusammen. Er schreit nach Aufmerksamkeit. Er schreit, guck mal, ich bin hier, habt alle Angst vor mir. Und so kann er praktisch diesem Überbau, dass ihn eh keiner mag und dass er Angst und Schrecken verbreiten will, zumindest noch so eine ideologische Kruste verleihen. So.
In dieses politisch Motivierte passt ja auch nicht ganz rein, dass er die rechte Frau getötet hat, die Daniela.
Genau, das stimmt. Also stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ja.
Aber nur weil es noch rechter oder noch politischer ginge, heißt es nicht, dass das nicht auch schon politisch war, würde ich jetzt mal sagen.
Absolut, absolut. Also der hat so ein verschobenes Weltbild, da können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass es da irgendwie gar nicht so leicht ist, so allgemeine Motive, also im Sinne einer Gesinnung und persönliche Motive zu trennen. Das geht, glaube ich, miteinander einher. So, ne?
Ja, das eine gibt's nicht ohne das andere.
Genau, und wie er die Vergewaltigung sozusagen dann auch noch mitgenommen hat, einfach weil er es in dem Moment konnte und weil er die Macht und die Waffe hatte, das zu tun.
Ja, ja.
Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, Rechtsextremismus auch als solchen zu benennen, weil er eben in Fällen wie in diesem Fall einfach tödlich enden kann. Ja, und deswegen ist es so wichtig, darüber immer und immer wieder zu sprechen. Auch heute, 30 Jahre später, ist es wichtig, vielleicht sogar wichtiger denn je, über dieses Thema zu sprechen.
Ja.
Deswegen, die Gefahr besteht natürlich immer, wenn man da so von allgemeinen Motiven spricht, was ja fast so ein bisschen verharmlosend klingt, dass man eben dann die Gefahr, die von dieser Ideologie ausgeht, einfach unter den Tisch fallen lässt. Und das wäre halt absolut falsch.
Ja.
Es dauert noch mehr als 20 Jahre übrigens, bis die Bundesregierung 2009 den Mord an Patricia Wright als rechtsmotiviertes Gewaltverbrechen einstuft. Also zumindest diesen einen von den drei Morden.
Also dann doch.
Dann doch, genau. Es hat halt lange gedauert. 2021, zum 25. Todestag von Patricia, startet die Gruppe Erinnerungspolitische Initiative Bergisch Gladbach eine Aktion, in der sie die Straßenschilder des Hindenburgplatzes gegen eine Patricia Wright Straße austauschen wollen. Also diese Diskussion gab es ja in Deutschland in den letzten Jahren immer wieder, historisch vorbelastete Namen von Straßenschildern zu streichen und durch andere zu ersetzen. Allerdings wird eben dieser Vorschlag nach Anwohnerprotesten nicht umgesetzt. Stattdessen enthüllt der Bürgermeister von Bergisch Gladbach am 26. Juni 2023 am zentralen Marktplatz der Stadt eine Gedenktafel für Patricia Wright, damit zumindest ihr Name nicht vergessen wird.
Das finde ich schön. Also Gedenktafel, ja, ich weiß nicht, ob sich so ein Straßenname tatsächlich ganz richtig anfühlt in dem Fall.
Ja.
Aber Gedenktafel finde ich absolut super.
Ja, deswegen habe ich auch ihren Namen als einzigen Namen der drei Opfer nicht geändert, weil es eben diesen Gedenkplatz gibt und ich ihr ja auch dann damit ein bisschen bei diesem Gedenken helfen wollte an diese Frau, ja. Und bei den anderen Opfern ist es eben so, dass die in den Medien oft nur abgekürzt benannt wurden, weil ich das irgendwie immer wieder gefragt werde, warum änderst du manche Namen, warum änderst du manche Namen nicht? Mhm. Also das ist wirklich immer eine Einzelfallentscheidung. Wenn das öffentlich bekannte Namen sind, muss man sie natürlich nicht ändern, so wie bei Thomas Lemke, aber bei seinen beiden Mittätern zum Beispiel, die haben ihre Strafe abgesessen, die sind danach nie wieder straffällig geworden. Die haben eben auch ein Recht auf Resozialisierung, so schwer uns das auch manchmal fällt, das zu akzeptieren. Aber ja, also nach all der Zeit gab es dann zumindest doch noch ein Gedenken und auch ein Anerkennen, was wahrscheinlich auch für Angehörige wichtig ist, ne, um das eben. Der Tod ist sinnlos, der Tod ist schrecklich, aber wird zumindest als rechtsmotiviertes Verbrechen anerkannt und nicht abgetan mit, das sind allgemeine Motive.
Ja, schwieriger Begriff. Mhm. Allgemein, so, das ist alles und nichts tatsächlich. Ja?
Das ist alles und nichts. Ja, ich glaube, ich habe recht gehabt, als ich dir gesagt habe, das ist heute keine gute Laune-Folge. absolut nicht.
Ja, aber... Ich weiß nicht. Also der sitzt immer noch.
Der sitzt immer noch und die Chance, dass er freikommt, noch in seinem Leben, ist sehr, sehr, sehr gering.
Ja, wegen der Sicherungsverwahrung dann.
Genau, wegen der Sicherungsverwahrung. Mhm. Und wenn du mit Sicherungsverwahrung in die Forensik kommst, dann...
Ist schwierig dann.
Ist schwierig. Das ist schwierig, weil ja oft gesagt wird, ja, die haben es ja gut, das ist ja hier nicht wie in Haft und das ist ja Erholungsheim, aber gibt es auch einige, gibt es auch einige andere Podcast-Folgen zu, wenn du da erstmal gelandet bist, ist es echt schwer, da wieder rauszukommen. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich sein Weltbild völlig geändert hat und dass der jetzt ein geläuterter Mann ist. Dafür ist es zu früh und zu tief in sein Inneres eingesickert.
Ja. Boah. Ich fand ja die... Ach, mir fällt natürlich der Name nicht ein. Die eine Episode von dem Podcast von Leon Winscheid ganz toll, wo er mit dem Nazi-Aussteiger gesprochen hat.
Ja, ist tatsächlich auch noch auf meiner Wishlist sozusagen für die Gäste für diese einen Moment, weil das ist ja, passt ja total gut eigentlich bei dem Podcast, wo ich ja schon mit vielen spannenden Menschen irgendwie sprechen durfte und das ist auch etwas, woran wir gerade arbeiten und wir arbeiten natürlich auch daran, auch wenn das sehr schwierig wird und die Zeit drängt, mit einer Holocaust-Überlebenden oder einem Holocaust-Überlebenden zu sprechen.
Wird die Zeit knapp, ja.
Weil es einfach wahnsinnig wichtig ist, glaube ich.
Ja.
Deshalb, ja, jetzt weiß ich gar nicht, man kann hier gar keinen Bogen schlagen, um irgendwie mit einigermaßen guter Laune wieder aus der Folge rauszugehen.
Was Schönes zum Schluss.
Was Schönes zum Abschluss wäre gut, habe ich aber natürlich nicht vorbereitet, weil ich ein schlecht vorbereiteter Podcast-Moderator bin. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Das habe ich noch gar nicht gesagt.
Ja. Was denn? Bist du schwanger, Philipp?
Jetzt kann ich es dir sagen. Ich bin schwanger. Nein, das ist es nicht, aber es ist fast genauso schön.
Ist es von mir?
Wir reden doch nicht mehr miteinander.
Ach so, habe ich schon wieder vergessen.
Ja, Entschuldigung. Nee, wir dürfen weiter um die Welt reisen, wenn du möchtest. Ich wollte dir eigentlich so ein Flugticket basteln. Nebenan weltweit geht weiter.
Nebenan weltweit weiter. Mit mir. Ja,
mit dir.
Und dir.
Ja, mit wem denn sonst? Ja, wen soll ich denn sonst mitnehmen?
Weiß ich ja
nicht. Wir haben uns so schön aneinander gewöhnt.
Da ich jetzt schon gehört habe, dass wir nicht mehr miteinander reden und total den Streit haben.
Ja, so schließt sich der Kreis. Nein, es sieht im Moment sehr gut aus, dass es dann Anfang nächsten Jahres allerdings erst dann weitergeht und dass wir dann in viele weitere Länderreisen. Eins davon, das kann ich schon mal verraten, wird die Sowjetunion sein. Also mal nochmal was ganz
sehr
anderes.
Gut.
Also wir
sehr
reisen gut. Auch ein bisschen in der Zeit zurück.
Wir reisen ja immer in der Zeit zurück.
Stimmt. Meistens sind es keine Fälle, die in der Zukunft spielen. Jetzt, wo du sagst, ja, ich sag mal, wir reisen ein
es
bisschen
ist ja kein
weiter.
Minority Report.
Glücklicherweise nicht. Wir reisen
in ein Land, das es gar nicht mehr gibt.
Genau, und sagen in eine Zeit, die es nicht mehr gibt, mit einem sehr, sehr, sehr spektakulären Fall, könnt ihr dann, sage ich natürlich nochmal Bescheid, wenn das alles rauskommt, könnt ihr dann natürlich bei RTL Plus Podcasts hören. So, jetzt habe ich doch
darf
noch ein
ich mir
bisschen...
auch noch ein Land wünschen?
Oh, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee.
Dann überlege ich mal.
Genau, überleg dir mal was. Es ist ein paar Fälle habe ich sozusagen noch frei. Gute Idee. Ja, ich bin sehr gespannt.
Schauen wir mal.
Aber du bist sowieso garstig, wie du bist, hast du wahrscheinlich dann irgend so einen Südseestaat, wo drei Leute wohnen.
Tuvalu.
Jetzt eine sehr kurze Folge. Ja, zum Beispiel. Ich hoffe nicht. Also es wäre schon gut, wenn es ein Land gäbe, wo auch dann Verbrechen stattgefunden hat.
Okay.
Aber da werden wir was Schönes finden.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du mit mir zusammen durch diese wahnsinnig wilde Geschichte gegangen bist. Ich gebe zu, das ist wahrscheinlich jetzt auch echt, wie ich schon sagte, nicht unbedingt die beste Gute-Laune-Folge und halt auch sehr viele Namen und Zeiten und Abläufe und so. Ich habe versucht, das irgendwie so gut wie möglich zu erzählen und hoffe, dass ich deine Laune jetzt nicht nachhaltig geschädigt habe.
Nö, ich mache ja auch schon lang genug True Crime, das geht sehr schwer bei mir. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir darüber sprechen, auch wie der sich radikalisiert hat und wie das immer weiterging und dass das, ja, diese Sache, weiß ich jetzt nicht, wie ich den Satz zu Ende bringe.
Total, total. Also deswegen, das war einer der Gründe, warum ich die Folge ausgewählt habe. Zum einen natürlich, weil es einfach sehr selten ist, dass jemand innerhalb von so kurzer Zeit 3 Morde begeht. Also ist ja damit offiziell ein Serienmörder, aber einer der wohl am wenigsten bekannten Serienmörder in Deutschland. Das fand ich zum einen interessant, aber zum anderen eben genau das, was du gesagt hast, eben diese schleichende und immer schneller werdende Radikalisierung, die irgendwie damit angefangen hat, dass er
ging recht flott.
Mit 14 den Altnazi getroffen hat und Jahre später bringt er halt 3 Menschen um. Und da sieht man eben mal wieder, wie gefährlich diese Ideologie ist und deswegen sprechen wir uns
besser gar nicht erst drauf aufspringen.
Genau das wollte ich gerade sagen.
Weil es macht einen nämlich dann auch nicht glücklich.
Nein.
Also
Hass macht einen nie glücklich. Das
Hass
ist
macht
einfach
nicht
so.
Glücklich, nein.
So.
Nein. Jetzt man muss nicht alle lieben. Aber hassen sollte man auch niemanden.
Man muss nicht alle lieben, aber hassen sollte man niemanden. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Umarmt eure Liebsten.
Sehr schön.
Franziska, danke, dass du da warst. Ja. Auf bald.
Ich danke dir, Philipp. Bis ganz bald. Bussi. Baba.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.